Podcast. Live on air. Podcast.
Saskia, Tudium und ich versuchen hier gerade in Corona-Quarantänezeiten mit gebührendem Abstand, das ist ja das Podcast-Mikrofon, die Art, wie es zwischen Menschen hängt, verhindert sowohl, dass sie sich beim Sprechen angucken können, als auch, dass sie aneinander stoßen oder sich anspucken können, weil da immer noch diese komischen Flop-Schutz, Pop-Schutz-Dinger und alles zwischenhängen. Deswegen, wir sind hier wirklich keine Angst, obwohl wir zu zweit in einem Raum sind, in Sicherheit. Soweit wir wissen, nicht infiziert. Das ist natürlich immer, man weiß es nicht genau. Oh. Ja, hast du gerade wirklich gehustet oder war das ein Witz?
Ich habe gerade wirklich gehustet.
Also wir versuchen gerade an diese Brammimals-Donuts, die Saskia wieder von der Arbeit geklaut hat, zu essen, ohne uns gegenseitig anzustecken. Das ist auch ein Kunststück hier.
Und gegenseitig anzuspucken vor allem.
Ja, warum sitzen wir hier? Das hat auch was mit Corona zu tun. Erstmal wundert euch nicht, dass jetzt so viele letzte Podcasts in einer relativ kurzen Zeit kamen und kommen. Denn ich möchte euch natürlich da draußen, vor allem die Leute, die so fleißig weiter bei Patreon dabei sind, die Leute, die mir und auch Saskia, da kannst du ja gleich noch was zu sagen, bei PayPal einfach so Geld geschickt haben, so bei Saskia aus triftigen Gründen wegen der Geschichte mit ihrem Hund und der Tierarztrechnung vom letzten Podcast mit ihr. Und bei mir einfach so, weil
einfach so.
Ich musste mich gar nicht so anstrengen wie du, mir so eine Geschichte auszudenken, sondern
du bist ja einfach ein armer Künstler.
Genau. Ja, das hat wirklich, also mir hat gestern Abend jemand total überraschend für mich eine sehr großzügige Summe via PayPal geschickt und dazu geschrieben: Ich weiß, wie hart die Zeit für freiberufliche Künstler gerade ist oder für Freiberufler generell. Ja, Wahnsinn, hat mich total nicht nur überrascht, sondern auch, ja, ich war baff und wie soll man sagen, auch etwas verlegen, aber hat mich natürlich auch total gefreut und kann es gleichzeitig auch sehr gebrauchen. Das heißt, es war auch in dem Moment eine große Erleichterung, dass einfach so plötzlich Geld da ist. Und ja, auf der anderen Seite auch, ich versuchen möchte, so viel es geht, podcastmäßig an all diese Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, zurückzugeben. Und besonders in der Zeit, wo es für jeden vielleicht auch nicht ganz einfach ist, eben diese Isolation auszuhalten, zu Hause sein zu müssen, viele vielleicht auch ganz alleine sein zu müssen, wenn sie sich zu Hause aufhalten, die jetzt nicht noch eine Familie drumherum haben. Und ich muss halt gucken, da ich nebenbei halt auch noch für Golem so eine Urlaubsvertretung immer nebenher so laufen habe, wie ich das zeitlich gut gemanagt kriege, weil mich das doch alles mehr fordert als gedacht. Und ich versuche halt so viel es geht, Podcasts rauszuhauen und das irgendwie auf die Beine zu stellen, dass ihr da was zu hören habt und nicht nur in diesem wöchentlichen Rhythmus, sondern halt jetzt auch ein paar Extra-Folgen immer noch mittendrin. Heute mit Saskia wieder, weil viele gesagt haben, was für eine tolle Folge, euer Gespräch kürzlich. Und wir wollen mehr davon, wir wollen mehr Saskia, wir wollen Saskia gerne regelmäßig im letzten Podcast. Das war wirklich so die einstimmige Meinung. Was ist eigentlich passiert seit Area Games Zeiten? Ja, also wo ich noch mich erinnere, da gab es manchmal echt Gruppen von Leuten, die gesagt haben, boah, Saskia nervt mich im Podcast so, ich wünschte, die wäre da nicht dabei und
die
alles.
Die stirbt. Oh.
Ja, wie die redet und die hat doch keine Ahnung. Also ist es jetzt nur so, dass wir hier nicht über Videospiele reden, dass es das der Grund ist oder bist du ein komplett neuer Mensch?
Ja. Also, ja, es ist halt, ich bin auch total baff gewesen. Also ich meine, also erstmal ganz grundsätzlich unter dem Druck, der jetzt entstanden ist, kann man ja nur zusammenbrechen. Hm. Also ich meine, es kann ja jetzt nur noch eine Scheißfolge werden erstmal und die nächsten werden dann wieder gut. Aber ja, ich glaube, ich will niemandem zu nahe treten, aber meine Theorie ist, dass Frauen im Videospiele-Business immer noch nicht ganz so angesehen sind und dass es da einfach noch viele so, die sich dann angegriffen fühlen in ihrem Bereich mit einer Frau, dass eine Frau auf einmal in ihr Territorium eindringt und das könnte womöglich dafür sorgen, dass dann manche eben wie so ein bisschen aggressiv drauf reagieren, dass halt eine Frau auf einmal was erzählt und wohl doch Ahnung hat, weil sie halt selber Videospiele spielt.
Ja. Was ich gerade erlebe ist, Ich mache ja bei Golem gerade in dieser Urlaubsvertretung, die ich da für den Videoredakteur mache, oft Videos, wo ich auch der Sprecher bin. Und ich habe am Anfang halt gesagt, als mir das vorgeschlagen wurde, dass ich das dann auch einsprechen sollte, weil das einfach zeitlich effizienter ist. Und die Redakteure, die meisten das auch nicht so gerne oder nicht so gut machen, das weiß ich jetzt nicht, aber also manche können das schon, aber wenn das jetzt jeder selber machen würde, wäre auch nicht immer gut. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, ich kann das probieren, ich kann mich daran tasten, aber das ist jetzt nicht meine Profession und das ist jetzt auch was, wo ich weiß, dass ich das nicht auf Anhieb perfekt machen werde. Und es ist was vollkommen anderes, so einen vorgeschriebenen Text, der oft dann auch mehr als 2 Seiten lang ist, vorzulesen.
Damit er sich aber nicht vorgelesen anhört.
Das genau. Also. Mit ganz vielen oft auch so Fachbegriffen, die ich oder Firmennamen aus Asien, die ich gar nicht kenne, wo ich erstmal gucken muss, wie spricht man die aus. Und dann, genau, das so klingen zu lassen, dass es nicht so abgelesen ist, aber auch trotzdem auch nicht zu casual zu reden, als wenn einem das alles scheißegal gerade wäre.
Ja.
Und das ist mega schwierig. Und dazu kommt, da ich das Video ja auch schneide und der Text nicht immer schon eine Woche vorher fertig ist natürlich, und ich das drehe und die ganzen anderen Sachen mache und es eine Deadline gibt, wann der Artikel kommt mit dem Video, ich habe da so einen tierischen Zeitdruck dann auch noch. Das heißt, ich kann nicht üben oder das ausprobieren, sondern ich muss jetzt quasi so learning by doing das immer wieder versuchen, irgendwie anders oder besser zu machen, weil das natürlich nicht direkt optimal ist. Und es ist auch schwierig, da erstmal seinen Rhythmus und seine Stimme zu finden, die man bei so einer Art von Aufnahme dann am besten hat. Der Videoredakteur, der das sonst immer macht, der macht das sehr gut. Und an den haben sich auch viele gewöhnt. Aber das Phänomen, auf das ich eigentlich hinaus will, ist, da hast du mich jetzt gerade dran erinnert, dass bei Golem auf der Seite, wo auch durchaus viele Leute Kommentare schreiben und oft auch viel rumtrollen, hat bisher, und ich hoffe, ich bringe jetzt niemanden auf die Idee, niemand irgendwas darüber geschrieben, dass jetzt jemand anders die Videos spricht oder dass das scheiße ist.
Okay.
Bei YouTube auf der anderen Seite werden die Kommentare immer mehr. Diese scheiß Stimme geht gar nicht. 3 rote Kreuze. Oder
genug.
Genau, Oinuch. Dieser Sprecher ist schrecklich, er nervt. Sofort austauschen und so. Das sind jetzt die harmlosen.
Ja.
Die anderen werden ja oft auch direkt weggefiltert.
Ja.
Aber da habe ich auch direkt einen Unterschied in der Community festgestellt. Oder zumindest Leute, die das dann so stört, dass ihnen der Sprecher nicht zu 100% gefällt in diesem Video, in dem es eigentlich um was ganz anderes geht, dass sie dann direkt so auf die Barrikaden gehen, sozusagen.
Also, wir müssen kurz stoppen, okay? Ja, okay? Weil ich will auf dieses Thema noch weiter eingehen, aber ich muss genauso wie du eine Ansprache erstmal noch halten. Mhm. Mir kribbelt es die ganze Zeit in den Fingern zu sagen, wie unglaublich, wie unfassbar gerührt und dankbar ich bin von dieser ganzen Unterstützung. Ehrlich, ich bin nicht gut, jetzt in einfach loszuheulen. Ich habe für mich selber so ein bisschen geweint, also Freudentränen natürlich. Wie viele Leute mir geschrieben haben. Ich hab Fanpost gekriegt, in Anführungszeichen. Keine richtige Fanpost, aber einfach mir gut zugesprochen haben, mich auch finanziell jetzt unterstützt haben. Manche haben mir teilweise 40, 50 Euro Beträge überwiesen bei PayPal.
Die haben dir 40, 50 Euro Beträge überwiesen, also 40 ja. mal 50 Euro.
Ja, exakt. Wow. Nee, wir sind jetzt nochmal 190 dazugekommen insgesamt. Glaube ich, jetzt über 500 irgendwas. Das heißt, der Betrag ist gedeckt, weil mir haben ja auch ein paar Kollegen schon was gespendet. Also, das ist so, es ist einfach, ich kann's, das ist für mich genauso surreal wie diese ganze Corona-Situation immer noch. Und Mama Pog, die hört ja bestimmt auch zu. Ich habe das eben erst bekommen und ich bin so gerührt gewesen. Es war so schön. Es ist so schwer für Leute, die das. Ja, das hört sich so arrogant an zu sagen, ja, für Leute, die jetzt keinen Podcast machen.
Also,
ne?
Aber meine Mutter hat mir einen Brief geschickt, den ich dir geben
genau,
sollte.
Genau. Und, weißt du, wenn man sich so dahinstellt und einfach in ein Mikrofon reinlabert und Leute hören sich das an und finden irgendwie was sie mit der Person, die gerade labert, verbindet. Ich finde, es ist für mich persönlich, es ist so ein krasses Geschenk. Also es hätte so, sorry ey, dass ich da jetzt so rumschwall und lall, aber es ist halt echt, echt krass. Also ich finde es so krass und rührend und ich komme überhaupt nicht drüber weg, dass wie toll es ist, irgendwie mit Leuten zu kommunizieren, mit denen man so nie kommuniziert hätte und zu sehen, ey, wir sind doch alle irgendwie eins. Oh Mann, sorry, aber das ist echt, so schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich.
Jetzt werden die ganzen Sachen wieder zurückgebucht.
Ja, ja. Und so, oh, Saskia ist ein scheiß Gast.
Boah, wenn Saskia sich über irgendwas freut, dann wird die Stimme irgendwie heller. Und das ist wieder wie früher beim Area Games Cast. So.
Sorry, aber echt, ey, wirklich, ich höre nicht auf jetzt, bis Daniel sagt, ey, fick dich. Wirklich.
Also, da ich ja hinterher auch immer alles rausschneiden kann, bin ich da ganz entspannt, ja, und lass einfach reden.
Ja, deswegen, ich habe eben so die ganze Zeit gedacht, so, du hältst so deine Ansprache und wir gehen einfach so ins nächste Thema und ich klinge so, als hätte ich nie irgendwie was. Aber wirklich, ich kann es ja auch so rumschneiden, dass es so am Anfang
kommt. Ja, ich werde mein Bestes geben. Ne?
Ja, also wirklich, ich liebe euch alle. Herz, wie heißt Kuss auf Auge?
Auf alle. Nicht in der Corona-Zeit.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Hauptinfektionsweg, ist Mund auf Auge.
Ja, ist Schleimhaut zu Schleimhaut, ja, genau. Stimmt. Ja. Sorry, aber imaginärer Kuss auf Auge.
Ja. Wir haben uns auch heute nicht die Hand gegeben, nicht umarmt, nicht irgendwie mehrere Küsse gegeben und auch so, ne? Wir fummeln nicht die ganze Zeit aneinander rum, besonders im Gesicht. So.
Wir waren aber in einem Auto gesitzt.
Wir waren in einem Auto, ja. Aber ich hatte da schnell meine Handschuhe angezogen, meine Einweghandschuhe.
Stimmt.
Ja,
ich habe heute wieder Donuts ausgefahren und tatsächlich bei jedem Kunden frische Einweghandschuhe und halt immer wieder schön die Hände desinfizieren. Und man mag es kaum glauben, weil wir es. Es ist ein Kreis schließt sich. Ich habe jetzt momentan, sorry Daniel, dass ich dich jetzt wieder so total unterbrochen habe. Wir haben da, genau jetzt sind halt sehr viele Leute, die privat Donuts bestellen und nicht mehr diese bonzigen Bürogebäude, ne? Weil die halt alle zu haben. Und was glaubt ihr? Ich war heute Kurier und ich habe 3 Euro Trinkgeld an einem Tag gekriegt. Das, so viel habe ich noch nicht mal die letzten Wochen gekriegt mit den ganzen bonzigen. Also ja, sehr schön. Und wir müssen nämlich noch ergänzen, mein Gehalt wurde, also mein Stundenlohn wurde tatsächlich erhöht. Wir haben uns noch darüber beschwert, es gibt doch nicht, dieser erfolgreiche Laden. Und ohne Witz, es war wirklich, es war eine Woche später. Auf einmal sagen sie mir die Nachricht, ja, wir haben den Stundenlohn jetzt auf 11 Euro erhöht. Ja, cool. Also nein, also es bringt was, sich auch imaginär zu beschweren oder virtuell, ohne dass es der Chef merkt. Und dann passiert was. Das ist the law of attraction.
Es hat ja auch jemand geschrieben, aber auch immer noch so, wenn die doch so erfolgreich sind und so, warum zahlen sie dann quasi nur einen Mindestlohn für diese normalen bediensteten Arbeiten? Und ich habe auch kurz drüber nachgedacht, da hätte ich da im Podcast auch einhaken müssen, so, weil wir ja ziemlich viel einfach nur lobend über Bramibals geredet haben.
Ja, also ich finde auf jeden Fall grundsätzlich, war es schon richtig, sich darüber aufzuregen, dass 9,72 Euro, das ist irgendwie 30 Cent über Mindestlohn. Mhm. Und ich finde auch nach wie vor, alle anderen, also die Leute, die im Laden stehen, die werden halt am schlechtesten bezahlt da. Also die Bäcker kriegen mehr als, also die kriegen 13 Euro, mehr als 13 Euro die Stunde, mindestens. Also sobald du Supervisor bist oder so, kriegen die mehr. Also die werden halt besser bezahlt als Konditoren und Bäcker in vielen anderen Läden. Also das muss man denen wirklich zugute halten, so. Aber die Sache mit den Leuten, die halt hinterm Tresen stehen und sich wirklich Kunden antun müssen, das klingt fies, aber manchmal sind halt, die Positiven überwiegen trotzdem natürlich, aber die Negativen bleiben, die halt einfach hängen. So. Die machen richtig gut Kohle und die expandieren ja extrem. Also die haben jetzt 4 Shops, im April kommt ein 5. dazu, das nächste Jahr für ein 6. ist schon geplant. Also der im April verschiebt sich wahrscheinlich jetzt, ne? Aber
Hamburg?
Hamburg ist auch noch geplant, also die können schon. Also das, und wie gesagt, also die Politik und die, also die innere, die Arbeitspolitiken und so sind halt super. Also da will ich auch gar nichts sagen. Also wie gesagt, mein Gehalt wurde jetzt eh erhöht. Ne? Aber trotzdem halt, ich finde es schon korrekt, dass da viele Leute auch gesagt haben, ey, 9,72 Euro ist schon für so ein krasses Unternehmen. Na jedenfalls, aber das Problem ist, die haben halt jetzt genau jetzt sehr viel investiert. Mit einer neuen Bäckerei, in eine neue Fritteuse, neue Dunstabzugshaube, neue generell so zu den einen Laden renoviert, den anderen Laden auch noch so halb renoviert und so. Und genau jetzt ist halt Corona.
Mhm.
Und das, man merkt es, ich glaube, die hatten gut Rücklagen, aber jetzt gerade ist es halt schwierig, auch für die. Die Stunden werden halt alle gekürzt, Kurzarbeit wird unterstützt und so. Und wenn wir das Problem haben, wirklich so in 2-3 Wochen, dass kompletter Shutdown ist, dann.
Falls es noch erlaubt ist zu liefern, was ich glaube, ich denke, dass es ist, haben die ja immer noch einen großen Vorteil gegenüber anderen Restaurants, die das nicht können. Viele, die Möglichkeit haben, die vorher gar keinen Lieferdienst hatten, haben das jetzt gestartet, weil sie halt eben ihr Restaurant nicht mehr aufhaben können oder halt nur zu schlechten Zeiten. Ich glaube, sowas wie die Bramibals Donuts, das wird sogar von manchen Leuten jetzt mehr bestellt.
Ja.
Wo die zu Hause sitzen, ihre Kinder bespaßen müssen und oder selber sich irgendwie happy machen müssen. Die wissen, dass es gut ist und die sind jetzt immer noch dann am Ende besser raus als viele andere Unternehmen oder Betriebe, gerade so kleinere, oder?
Also die wurden ja von, wir hatten Deliveroo, dann wurde Deliveroo ja eingestellt und jetzt kommt wieder Lieferando dazu.
Mhm.
Und jetzt halt seit Januar den internen Lieferdienst sozusagen und es war bisher halt immer 5 Tage die Woche, von Montag bis Freitag, Slots von 10 bis 15 Uhr, alle halbe Stunde. Oder bis 14:30 Uhr. Und jetzt haben sie halt extra, seit heute glaube ich, alle Slots verdoppelt und verdreifacht. Das heißt, und Samstag und Sonntag wird auch geliefert. Deswegen fahre ich jetzt morgen auch wieder, obwohl ich eigentlich heute Nacht Animal Crossing spielen werde. und am Sonntag fahre ich auch. Nächste Woche fahre ich auch, weil halt so viele Slots sind. Und morgens sind wir anscheinend 3 Kuriere. Ist schon krass. Also wir teilen halt dann Berlin auf in 3 Teile. In dem Radius, in dem ausgeliefert wird. Und dann macht jeder so seinen Part. Aber es ist schon heftig. Also man merkt, wie gesagt, ich habe ja heute das gemacht. Alle Slots waren voll mit 2 Personen. Also 2-mal alle Slots waren voll und alles Privatpersonen. Also es ist wirklich, es ist so viel heftiger jetzt. Die Leute kaufen halt die Donuts jetzt online, anstatt in den Läden zu gehen. Und, sorry für den Monolog, aber ich war auch in einem unserer Shops und halt echt krass, die haben halt komplett die Tische und Stühle raus, den hinteren Bereich, aber bei uns war in einem Shop, es gibt so einen hinteren Bereich, wo du dich hinsetzen kannst und Toilette benutzen kannst, alles abgesperrt. Keiner darf mehr die Toilette benutzen, dann sind unten auf dem Boden so Absperrungen, 1,5 Meter Abstand voneinander, alles Einweg, es ist halt sehr schlecht für die Umwelt jetzt gerade, aber nichts mehr zum dort essen, alles nur noch mitnehmen, keine eigenen Cups mitnehmen dürfen, alles nur im Laden und dann raus sofort. Das ist krass.
Also erstmal eine Sache, die ich noch sagen wollte, das ist mir gerade jetzt auch eingefallen. Mir ist das immer lieber, wenn ein Restaurant oder Imbiss oder sonst was oder Bäckerei eigene Lieferleute hat.
Ja.
Weil das ist immer noch, die werden immer noch besser und bezahlt und arbeiten unter besseren Bedingungen als diese ganzen Kurier-Boten-Leute. Deswegen ist das eh generell schon mal besser. Aber zu der Umwelt, da muss man sich jetzt aber nicht so die Sorgen machen, weil es ja insgesamt der Umwelt eigentlich jetzt, es ist wie eine Erholung.
Ja,
es ist. Dieses Zurückfahren der Menschheit, der menschlichen Aktivitäten, der Bewegung draußen und so mit Fahrzeugen und diese ganzen Aspekte. Und das erinnert dann halt auch an so Filme. Mir fällt jetzt leider nur The Happening von M. Night Shyamalan ein, der kein guter Film ist, aber von der Idee her ja genau andere, es gibt ja noch andere Filme, aber der fällt mir jetzt leider nur ein, dieses Konzept ja hat, dass die Natur sich mit einer Art Virus oder halt einer Art Krankheit wehrt, weil der Mensch einfach zu viel wird und bei The Happening geht das ja irgendwie von den Bäumen und Pflanzen aus, dass die da durch die Luft da was machen, was das Selbsterhaltungssystem des menschlichen Gehirns ausschaltet und die Leute anfangen, sich einfach selbst umzubringen. Diese leider für uns natürlich tragische Ballade der Natur, die sich erholt, weil wir jetzt dazu gezwungen sind, endlich Maßnahmen zu ergreifen sozusagen. Das ist irgendwie schon... Das einzige, einer der wenigen guten Aspekte, die man jetzt aus der Situation, die man nicht ändern kann, von der man sich natürlich wünscht, dass sie anders wäre, trotzdem halt jetzt feststellen darf, zum Glück.
Das ist so krass, wenn man sich so, da gibt es ja diese Satellitenbilder, die so zeigen, die Verschmutzung und wie die jetzt ist. So irgendwie, es gibt auch tausende Videos von Leuten aus Venedig, die auf einmal klare Kanäle haben. Also das Wasser in dem Kanal ist klar, das ist sonst immer total die trübe Pisse. Und jetzt ist es einfach schön und Fische sind wieder da. So schön, wie das ist, ne? Es ist halt, die Natur sucht sich seine eigenen Viren, um die Menschheit zu dezimieren. Aber dafür ist der Ursprung dieses Coronavirus zu absurd.
Naja, aber doch, man kann es aber so sagen, dass der wahrscheinliche Ursprung des Coronavirus auch ein direktes Resultat von unserem Handeln ist.
Ja, das stimmt.
Und wenn das jetzt nur ist, dass Leute in China massenweise so arm und so zurückgelassen sind, auch so wenig supported werden, als irgendwelche armen Bauern, die nichts haben außer da ihren eigenen Reis, dass die halt die alles, was es in der Tierwelt gibt, was irgendwie in der Wildnis rumläuft, halt essen. Und wenn die dann diese ganzen rohe Fledermäuse da auf dem Markt hängen haben und diese ganzen anderen Sachen oder halt da verschiedene Tierarten sich gegenseitig mit Sachen kontaminieren und dann von Menschen gegessen werden oder mit Menschen in Kontakt kommen, das ist ja wirklich der wahrscheinliche Ursprung dieser ganzen Geschichte und meistens von solchen Sachen. Deswegen ist das ja so oft, dass es in China losgeht.
Ja, ich denke...
Das ist halt auch alles ein Resultat von unserem Umgang mit uns als gegenseitig als Gesellschaft und gleichzeitig aber auch, dass die Lösungen, die man dann versucht dafür zu finden, aus der Not heraus dann auch oft blöde Ideen sind und auch oft immer zu Lasten der Natur und so gehen.
Ich habe gelesen, dass diese kontaminierten Wildtiere dadurch auch entstehen, also zum Beispiel Fledermäuse, irgendwie, weil irgendwie, oh Gott, 80% aller Säugetiere sind Fledermäuse. Oder vielleicht war das jetzt zu viel, aber irgendwie ein sehr hoher Prozentsatz besteht wirklich aus Fledermäusen. Ich liebe Fledermäuse.
Fledermäuse haben doch auch irgendwie so eine sehr ähnliche DNA.
Ja.
Und die Viren können in denen, wie bei Mücken so ähnlich, oder bei irgendwelchen Fliegen, die auch Sachen übertragen, denen ihr Körper ist so eine Überlebensstätte für Viren, die den Körper der Fledermaus aber nicht angreifen. Also die selbst können davon nicht befallen werden, aber sie können so ein Virus lebendig transportieren und dann übergeben.
Das
und
kann auch sein, aber ich habe halt auch viel gelesen. Also was heißt?
Also das habe ich letztens in einem Wissenschaftspodcast gehört, dass das der Grund ist, warum es so häufig dann Fledermäuse sind, die da in dieser Kette mit drin hängen.
Ich habe gelesen, dass halt Fledermäuse dadurch, dass sie in der Stadt wohnen, viele ein geschwächtes Immunsystem haben. Durch den Lärm und alles drum und dran und wenig Nahrung. Und deswegen die Viren mehr Halt sozusagen in den Harten haben.
Das wird da das alles nochmal befeuern. Nur wenn die Fledermäuse selber zum Beispiel anfällig für diese Viren wären, dann oder wenn die Viren in dem Körper der Fledermaus halt, wenn das Immunsystem nicht geschwächt ist, halt getötet werden, ja klar, dann würde das sich erledigen. Aber ich glaube, das ist eine Kombination von diesen ganzen Faktoren, die das noch mal schlimmer machen. Und ich habe ja noch mal Contagion gesehen und ich hatte mir das immer falsch eingeprägt. Ich dachte immer, da sieht man am Ende, wenn man ganz am Schluss sieht, wie dieser Virus entsteht. Und ich kann diesen Film auch wieder nur wiederholt allen empfehlen, den mal zu gucken, weil ich habe den vor Ewigkeiten, als er 2011 ins Kino kam, im Kino gesehen. Und seitdem muss ich ständig an diesen Film denken, weil ich das Gefühl hatte, dass der so viele Sachen, die wirklich passieren könnten oder die auch oft schon im kleineren Rahmen passiert sind, so gut zeigt oder so gut verständlich macht. Gerade jetzt auch diese Kontaminationsproblematik. Und jetzt, als diese ganze Corona-Sache startete, habe ich echt ein großes Verständnis für die Situation, für die Maßnahmen, die man ergreifen muss und dafür, was da überhaupt passiert, weltweit gerade. Durch diesen Film einfach schon gehabt und hatte dann auch natürlich keine Schwierigkeiten, mich auf diese Situation erstmal einzulassen, das alles, das Ausmaß zu begreifen und so. Aber da hatte ich das falsch in Erinnerung. Ich dachte, da lässt sich eine Fledermaus auf ein Schwein fallen und beißt dann das Schwein. Und das Schwein wird dann geschlachtet und gegessen von einem Menschen. Aber eigentlich war es ganz anders. Die Fledermaus, die mit diesem neuartigen Virus schon kontaminiert war, hat geschissen in einem Schweinestall auf den Boden. Und die Schweine haben die Scheiße gefressen, die auf dem Boden lag.
Oh.
So hat sich das von dem einen Menschen-DNA-ähnlichen Tier auf das andere. Und so konnte sich dieser Virus dann durch diese Mischung aus den Sachen, die sich in der Fledermaus gebildet hatten und denen, die sich im Schwein dann bilden, so entwickeln, dass es dann für den Menschen gefährlich wurde.
Ja.
Weil sich dann ja so verschiedene Mutationen oder Stämme oder so jeweils bilden. Und wenn das dann so eine Mischung ist, weil das von einem Tier aufs andere gegangen ist, die dann aber auch diese ganzen Eigenschaften haben, dass die den Menschen dann befallen, da kommen die gefährlichen Sachen her.
Viel zu viele, also ich meine immer noch Thema Corona, nehmen das, finde ich, auch nicht ernst genug. Also ich meine, ich will jetzt nicht jemand sein, der irgendwie Panik macht oder so. Aber so grundsätzlich, es geht halt darum,
Realität zu akzeptieren und Fakten zu akzeptieren.
Und das ist halt ansteckender als eine normale Grippe. irgendwie, wir haben es gerade vorhin darüber gehabt, ich glaube irgendwie Influenza ist, glaube ich, 1,7 der Faktor der Ansteckbarkeit und bei Corona ist es irgendwie 3, irgendwas. Und das heißt halt, dass irgendwie eine Person halt 2,5 Leute ansteckt oder 3,5 Leute im Durchschnitt, wenn halt nichts gemacht wird. Und man muss halt sagen, klar, es ist vielleicht von der Gefährlichkeit an sich wie eine Grippe, aber alte Menschen sind halt nun mal stark gefährdet davon. Und das muss man halt respektieren. Und ich finde
auch, oder kranke Menschen oder geschwächte Immunsystem-Menschen. Genau, und
HIV oder was auch immer. Auch jede andere Krebskranke, die den Krebs auch besiegt haben, die gehören auch in die Risikogruppe. Und das ist, finde ich, halt traurig. Also wirklich, ich finde halt...
Das kann noch mutieren.
Ja.
Das kann, wenn man das nicht unter Kontrolle bringt, halt auch doch noch für andere gefährlich werden. Und das ist ja das, was am ehesten die Leute nicht verstehen. Das Problem ist, aufgrund der hohen Infektionsrate, wie schnell sich das weltweit ausbreitet, das wird ja zum Glück jetzt auch oft genug gesagt, die Gesundheitssysteme selbst, dieses Gute, was wir hier haben, dann überlastet sind, die Pflegekräfte überlastet sind, die Pflegekräfte teilweise selber krank werden oder auf ihre Kinder aufpassen müssen und dann wegfallen oder so. Also auch die ganzen Ärzte und so, die können ja auch nicht 24 Stunden am Tag sich totarbeiten.
Ja.
Das heißt, es geht nicht nur darum, wer könnte sterben durch Corona? Es geht darum, dass plötzlich auch Leute, die einen Autounfall haben, sterben müssen, weil alle Leute, die da helfen könnten, komplett von Corona unter Beschlag sind, weil alle gleichzeitig krank geworden sind.
Genau,
oder Leute, die andere schlimme Krankheiten haben, Leute, die eine normale Grippe dann bekommen oder irgendwas, was potenziell tödlich sein könnte oder wo man halt ärztliche Hilfe braucht, wo man Medikamente braucht. Ja, wenn eine riesige Zahl an Leuten gleichzeitig krank sind, selbst wenn es keine tödlichen Krankheiten sind, müssen die auch Medikamente nehmen. Und wenn die dann alle weg sind oder nicht schnell genug nachproduziert werden können, was zum Glück erstmal nicht sofort passieren wird, aber wo es halt drauf hinlaufen kann, wenn wir diese Infektionsrate nicht klein kriegen. Wir sehen in Italien oder hören aus Italien, ja, was da abgeht.
Ja, deswegen sagt man ja flatten the curve. Also es geht ja... Es kann ja auch sein, dass Daniel und ich sind beide vielleicht schon Träger und wir infizieren halt jetzt ständig dauernd Leute. Und das ist halt unverantwortlich.
Ich hoffe insgeheim, dass ich meine schwere Grippe aus Sundance vor 2 Monaten knapp, wo Corona auch schon kursierte, ich hoffe fast schon insgeheim, weil ich auch weiß, dass ich mir nicht bekannt ist, jemanden aus meinem Umfeld angesteckt zu haben. Deswegen glaube ich leider, dass es nicht Corona war, weil niemand aus meinem Umfeld irgendwie auch nur husten musste seitdem. Aber es wäre natürlich für mich gut, das schon überstanden zu haben, weil man ja dann eine gewisse Immunität, wie sich inzwischen schon erwiesen hat, soweit ich gehört habe, dadurch bekommt.
Ja, Blutplasma könntest du spenden, dann, wenn du es gehabt hättest.
Ja.
Es ist dann hilfreich. Ja, eben, also ich, eben genau, was du ja eben auch gesagt hast, also wenn jetzt halt alle auf einmal, also wenn wir nichts machen, wächst die Zahl exponentiell. Und das bedeutet, dass es sich halt jeden Tag verdoppelt. Also wirklich jeden Tag. Aber wir machen ja jetzt schon was, das ist ja schon mal gut. Aber nichtsdestotrotz ist noch zu wenig. Also zumindest, ich glaube, von der Regierung wird schon viel gemacht, aber die Leute nehmen es noch nicht ernst genug. Also,
und man weiß auch noch nicht alles, das kommt noch dazu.
Und wenn, dann sind halt genau eben, was ich zum Beispiel scheiße finde, ich kann es verstehen, wenn man jetzt so Angst hat davor, dass man in Quarantäne kommt, für 14 Tage isoliert ist, dass man da ein bisschen vorsorgt. Aber jetzt, wenn man sich mal überlegt, wer am ehesten sowas braucht, sind eben halt kranke Leute oder vorerkrankte Leute oder ältere Leute. Und wenn die dann halt 2 Packungen oder 3 Packungen Klopapier kaufen, okay. Aber dieses Hoarding, ich meine, das Nudeln ausverkauft, das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Es ist
genau selbe Scheiße, wie wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht.
Ja.
Es werden Leute für Monate Rationen auf einmal kaufen, sodass alle anderen, die auch eine Packung brauchen, nichts mehr bekommen. Dann hast du halt das Warenkreislaufsystem auf dieselbe Art überlastet, wie man das halt über die Krankenhäuser sagt, dass das jetzt nicht passieren darf.
Exakt.
Ja, also dieses egoistische und völlig sinnlose Horden von Lebensmitteln und Klopapier ist nicht das, was wir als Gesellschaft so machen sollten und was wir auch immer von uns behaupten, wer wir angeblich sind. Ja. Also die Leute, die zusammenhalten, die Leute, die an das Allgemeinwohl denken. Ja.
Ich finde es auch, also mein, in Italien, glaube ich, gibt es jetzt sogar Öffnungszeiten für ältere Leute, damit die so geschützt sind, damit die nicht mit jungen Leuten gleichzeitig einkaufen müssen, aber wenn halt nichts mehr da ist. Aber nee, ich meine,
Rewe, Nachschub, also ja, Rewe, der Kaufland,
die haben alle bestätigt, das wird weiter. Und Sonntagsfahrverbot für LKWs wurde auch aufgehoben.
Es geht nur darum, dass man die Sachen nicht sinnloserweise so schnell auf einen Haufen pro Person kauft, dass dieser Nachschub nicht fließend die aufgekauften Sachen wieder auffüllen kann. Und das müssen die Leute mal checken. Ja. Also.
Eben, also.
Wir waren ja heute in der Metro, im Großhandel. Und das war schon auch eine gute Idee, weil ich das Gefühl hatte, insgesamt ist das Einkaufen da sehr viel entspannter gewesen als jetzt in den kleineren Supermärkten oder so.
Ja, stimmt.
Und wenn da was ausverkauft ist, und einzelne Sachen waren ausverkauft. Also Toilettenpapier, komplett weg.
Nudeln.
Desinfektionsmittel und Nudeln. Diese drei Sachen.
Ja.
Und noch so ein paar andere Konserven, so in dieser Konservenabteilung.
Viele Konserven, sagen.
Diese gigantischen Warenlagerregale in der Metro, bei diesen Sachen von bis unter die Decke leer gekauft.
Ja.
Aber fast alles andere ganz normal, als wenn nichts wäre, verfügbar. Also die vor allem wichtigen Sachen.
Süßigkeiten,
frisches Gemüse, frisches Obst, tiefgefrorenes Gemüse, tiefgefrorenes Obst, alles Fleisch, was man sich vorstellen kann.
Sowohl tiefkühlem Gemüse war auch viel ausverkauft und sehr viel runtergekauft.
Okay, hab ich nicht mitbekommen. Aber, das meiste war ja da. Also auch Sachen des täglichen Bedarfs so.
Ja, das stimmt.
Ja, der Fleischhumidor war voll noch mit frischem Fleisch. Also das ist alles da gewesen.
Ja, eben.
Und also, ich habe die ganze Zeit die Mitarbeiter gehört, die darüber geredet haben, dass die Lastwagen draußen schon warten, weil wieder der Nachschub kommt. So.
Ja, eben. Also wir müssen uns, Brot war auch ziemlich leer gekauft.
Mhm.
Also wir müssen wirklich nicht horden. Müssen wir nicht. Außer wirklich, du bist potenziell gefährdet und du kaufst dir dann für 2, 4... Sagen wir mal 4 Wochen ein Vorrat. Okay, dann sage ich wirklich nichts.
Weil du in der Quarantäne auch 2 Wochen erstmal drinbleiben musst.
Genau. Also wenn
solltest.
Aber für 4 Wochen brauchst du auch keine 5 Packungen Klopapier. Also ich weiß ja nicht, wie viel ihr verkackt, aber also bei mir hält so eine ganze Packung.
Du kannst auch kacken und ohne Klopapier dich sauber machen.
Ja, es ist sogar hygienischer wie Wasser. Wirklich.
Stimmt, ist so. Ja.
Aber das wäre, also nee. Und ihr braucht auch nicht für, also ich will, es seid ja wahrscheinlich nicht ihr, aber so grundsätzlich, so die Leute, die so horden, die brauchen auch keine 20 Kilo Nudeln.
Mhm.
Oder 20 Kilo, warte mal, wie viele Packungen sind das? Nee, das ist zu viel. 20, ich meine, eine Packung sind 500 Gramm und die reicht so für zweimal für 2 Personen.
Ich finde halt auch, Nudeln machen zwar satt, aber sind jetzt auch nicht wirklich was ich kaufen würde, um gesund lange zu überleben. Weil, also auch wenn die sich halten und so, aber ich würde halt eher darauf setzen, und da war noch ziemlich viel von da, eingelegten Grünkohl, eingelegte rote Beete und diese Sachen zu kaufen, die halt einfach mehr des körperlichen Tagesbedarfs an Vitaminen und wichtigen Stoffen decken oder halt auch Eisen und solche Sachen und gleichzeitig leicht zuzubereiten sind, teilweise einfach auch so gegessen werden können aus dem Glas, sich auch lange halten und wo man dann auch das gut rationieren kann, aber wenn einer meint, eine Packung Nudeln, könnte er länger mit überlegen. Bitteschön.
Also ich meine, dann merke ich wieder und bin nicht beruhigt, dass ich mich auch ziemlich scheiße ernähre. Also aber ich kaufe meistens wenigstens Vollkornnudeln. Also eigentlich immer. Jetzt momentan habe ich Weißnudeln, weil es keine andere mehr gab. Also 3 Packungen aber auch nur. Aber trotzdem, ja. Deswegen.
Ich habe mir einen 2-Kilo-Sack Haferflocken Müsli geholt.
Müsli muss immer
nur da sein. Nur für den Fall.
Also,
ja.
Kann ich den Müsli-Riegel da haben?
Ja, gerne. Ich glaube, den hat mir auch mal meine Mutter geschenkt.
Echt?
Ja. Sie wird ihn gerne auch das hören, dass ich ihn dir weitergeschenkt habe.
Geil. Voll nett. Der ist sogar vegan.
Ja.
Wir brauchen nicht horden.
Mhm.
Also. Haferflocken zu haben, verstehe ich auch. Aber überleg mal, in einer Packung sind 500 Gramm drin. Wie viel isst du ungefähr?
Ja, das ist ja auch so eine Sache. Wenn ich weiß, es ist Quarantäne angesagt oder es ist hier Ausgangssperre, rationiere ich auch kleinere Portionen. Und ich bin eh schon jemand, der, ich habe das, glaube ich, auch in einem anderen letzten Podcast jetzt schon gesagt, dass ich immer Großeinkäufe mache und dann eine ganze Woche gar nicht einkaufen gehe. Und das auch schon im Kopf so plane, so und so viel frische Sachen für die ersten 2-3 Tage, so und so viel Sachen, die man später essen kann für die letzten Tage und dass ich halt jeden Tag ungefähr im Kopf habe, was ich die nächste Woche dann mir so zu essen mache. Und da komme ich halt mit hin, weil ich das gewohnt bin und weil ich weiß, genau weiß jede Woche, wie viel das kostet, wie lange ich damit auskomme und dass ich mich gesund ernährt habe und dass da alles drin war, was es gibt.
Kannst du mir mal was ich brauche. Geben? Weil da bin ich echt, ich bin richtig, also ich bin jetzt nicht jemand, der alle 2 Tage einkaufen geht, aber einfach so mit dem Gemüse und dem Rationieren und so, kannst du mir gerne mal Tipps geben.
Ja, sehr gerne.
Weil da bin ich bin da total, ich bin vergesse dann manchmal auch, dass das Gemüse dann vergammelt. Also da ärgere ich mich zu Tode.
Ja, ja.
Ich meine, es ist günstig, aber es ist halt
unnötig. Naja, du musst dir vorher genau überlegen, an welchem Tag du was zum Beispiel kochst und, oder? Ich mache halt gerne dann so einen großen Topf zum Beispiel, wo ich dann 2 oder 3 Tage von essen kann. Auch so den ganzen Tag, wann ich Hunger habe. Also,
das ist voll gut.
Ja. Und das funktioniert echt gut mit den so ganz frischen Sachen, weil man sie einfach direkt verbraucht. Meistens dann direkt nach dem Einkauf koche ich einmal so einen riesigen Gemüseeintopf. Und ja, dann habe ich da lange Freude drin. Also.
Okay. Das muss ich mir später mal aufschreiben.
Ja. Du kannst auch diesen Podcast einfach nochmal anhören.
Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, wann kommt der jetzt schon online?
Irgendwann die nächsten Tage. Ich habe gerade jetzt, wo wir aufnehmen, noch einen in Arbeit, der fast fertig ist. Auch Corona-Collar-mäßig als Thema. Und dann habe ich noch einen mit Robert Buch. Den bringe ich aber eher am Wochenende oder später. Der ist nicht so zeitlich kritisch. Ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht so viel über Corona geredet. Da haben wir uns aber Hot Wings vom Angry Chicken hier um die Ecke bestellt und haben dem Fahrer zugesehen beim Live-Tracking, wie er verzweifelt meinen Eingang gesucht hat von der Wohnung.
Das ist so viel.
Ja.
Ja, jetzt ist, ich glaube, vergesst ja nicht, wir waren ja, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, das ist, wann, 3 Wochen her. Ungefähr genau 3 Wochen. Wir haben jetzt heute den Morgen, bald der 20., heute ist der 19. März. Ich weiß ja nicht, ob du das ausschneidest. Aber ich glaube nicht. Aber das heißt, es ist genau 3 Wochen her. Wir haben uns einen Film im Kino angeguckt. Das musst du dir mal überlegen.
Stimmt.
Wir waren im Kino und waren danach noch im Ritter Butzke
feiern.
Und das war wirklich, das war, glaube ich, am 28. oder so. Oder 27. Und am 28. ist dieser Vorfall gewesen, dass im Club Trompete in Berlin jemand mit Corona feiern war und irgendwie die Hälfte des Clubs angesteckt hat. Also überleg dir mal, wie absurd das ist. Oh mein Gott, ey. Und jetzt leben wir in so einer halbtoten Welt.
Aber es erinnert doch so vom Gefühl her immer so ein bisschen an so eine Zombie-Apokalypse aus dem Grund, dass man dann immer so sitzt und denkt, okay, ich bin mir ziemlich sicher, ich hab's noch nicht. Aber immer, wenn ich rausgehe oder jemanden treffe, wenn ich nicht genau aufpasse, ein Biss reicht.
Ja.
So. Und das ist dieser Nervenkitzel auch so, aber voll im negativen Sinne, dass man halt immer auch so hier in Alarmstimmung ist, aufzupassen. Ja. Wie oft ich mir so ins Gesicht fasse und denke, scheiße, nein, darf ich nicht machen. So.
Ja.
Oder gerade eben auch, als ich kurz mir so Schokolade vom Finger gelutscht habe, so voll sofort einen Schock bekommen habe über mich selbst, wie leichtsinnig das jetzt war.
Ja, Mann, es ist, ich meine,
innerhalb meiner Wohnung wasche ich mir ständig die Hände 30 Sekunden, obwohl ich nichts angefasst habe.
Es ist halt echt so. Also ich meine, ich war schon immer eine Person, die nicht mit den Schuhen durch die Wohnung läuft und die sich die Hände wascht, nachdem sie nach Hause kommt und vorm Essen die Hände wascht. Meine Eltern haben mir das beigebracht.
Vor dem Kacken meine Hände und nach dem Kacken.
Ja, eben.
Ich fass doch meinen Arsch nicht an, wenn ich vorher draußen irgendwie einen Gulli sauber gemacht habe, weil da mein Schlüssel wieder reingefallen ist oder so.
Ich bin da echt, ich bin total anfällig in so Hypochonder. Also nicht so krass, dass ich einfach 50.000 Packungen Klopapier kaufe, aber schon so dieses, oh mein Gott, die Hand, wo war die jetzt überall? Ich habe meine Jeans angefasst, bleiben da die Birnen hängen? Soll ich mir die Hände lieber mal? Total, ich werde da total verrückt. Also ich hatte da halt auch mal, ich war da halt mal krass krank, in Anführungsstrichen in die Richtung, also irgendwie so mit 19, 17, 18, 19, da habe ich halt wirklich so zwanghaft auch, weil ich so Angst hatte vor Viren. Es ist total irrational sowas, aber das passiert halt einfach. Da habe ich mir halt die Hände so trocken gewaschen und wund gewaschen. Und jetzt, zum Glück bin ich da jetzt noch nicht so ganz reingerutscht wieder, aber das vermeide ich auch. Aber trotzdem, man merkt so, wie das dann wieder kommt, wenn man sieht, wie viele andere panisch werden. Und dann wird man auch selber wieder panisch irgendwie.
Das ist auch eine interessante Sache, wenn wir es schaffen. Also man muss ja wirklich immer so reden, falls wir es schaffen. So, ne? aus der ganzen Nummer einigermaßen wieder in die Normalität, in Anführungszeichen, zu kommen.
Es wird alles anders sein.
Ja, also auch das Verhalten der Menschen miteinander, auch die Angst, weil vorher hatten auch schon besonders Eltern immer gesagt, fass nicht alles mit deinen Händen an.
Leg und nicht sowas. Die U-Bahn-Stangen ab.
Genau, ja, und so Sachen. Echt? Und man hat schon gewusst, gerade so in so einer Grippesaison oder so, ah, da fasse ich jetzt mal nicht hier diese Halterung oder diese Türklinke mit der blanken Hand an, nehme mal meine Jacke dazwischen oder sowas, weil gerade diese scheiß Grippeviren im Umlauf sind.
Ja.
Oder generell halt, da sollten Kinder jetzt nicht irgendwie mit dem ganzen Gesicht drüber schrubben, so, weil dann ist das Kind morgen mit Masern in der Ecke, weil ich es nicht geimpft habe.
Ja, und, weil ich anti-Vax bin.
Ja, und, ja, aber plötzlich hat das nochmal eine ganz neue Bedeutung, was aus so einem kollektiven Schock und so einer kollektiven Extremsituation entstanden ist, die ja auch völlig zu Recht verglichen wird mit Sachen wie 9/11. Und der Narbe, die das bei den Amerikanern und speziell den New Yorkern hinterlassen hat, was da passiert ist, eine ähnliche Narbe oder wie soll man es nennen?
Ja, doch, oder?
Doch, ein kollektives...
Narbe.
Ja, ja, doch, ein Einschnitt, ein kollektiver Einschnitt, der das Bewusstsein für vieles ändern wird und der auch gewisse Ängste und Befürchtungen, die man... von dem man immer wusste, die man aber nur so halb ernst genommen hat.
Ja, ne?
Ja.
Also.
Das, was wir eigentlich schon lange nötig haben in Bezug auf Umwelt, wo aber das Abfackeln des Regenwaldes, das Abfackeln von komplett Australien noch nicht genug war.
Ja.
So.
Ja, ne? Es ist echt, also generell auch so die ganzen News. Also ich meine, ich glaube, wir verlieren auch ein bisschen den Blick dafür, wie krass das eigentlich wirklich ist. Ne? Wenn man so überlegt, so, es gibt halt kaum mehr Nachrichten über irgendwelche rechtsextremistischen Anschläge oder Probleme oder was auch immer. Und es gibt auch keine Nachrichten mehr über Fridays for Future. Ich meine, klar, die werden wahrscheinlich jetzt momentan auch keine Demos mehr machen. Aber also die Umwelt, die halt so krass im Fokus die letzten paar Monate wirklich war und genau dieser rechtsextremistische Terror auch, ist einfach verschwunden. Es ist nur noch Corona.
Also aber also klar, auch das ist ja jetzt keine Kritik von dir. Es ist ja Sinn, es macht ja Sinn. Und,
ja.
Ne, aber es zeigt auch, wie, und das kann man auf viele Aspekte oder viele Themen jetzt beziehen und sich fragen, ob das dann nachher noch nachhalt, wie wenig Relevanz scheinbar die Art hat, wie wir über solche Sachen immer reden und wie wir uns damit auseinandersetzen. Wollen wir noch was Heiteres mal für unsere Leute besprechen? Ja. Hast du erstmal was also von deiner Seite?
Also, ich bin Animal Crossing Fan. Ja. Und jetzt heute ist der 19. März, das ist irgendwie, glaube ich, 19 Uhr jetzt oder so. Und in 5 Stunden, ich muss morgen natürlich wieder Kurier hier Scheiße machen, also spontan jetzt, weil wir so viele Slots ja jetzt offen haben. Deswegen, eigentlich war mein Plan, die ganze Nacht Animal Crossing zu spielen. Aber ich werde trotzdem heute Nacht um 12:00 Uhr werde ich Animal Crossing starten.
Kannst du mir bitte erstmal erklären, ich habe das so oft schon gehört, seit 10 Jahren, dass es so viele Animal Crossing-Fans gibt. Und ich habe einmal dieses blöde iOS-Spiel versucht zu spielen. Das fand das total lame.
Ja, das ist auch nicht. Das hat nichts damit, Animal Crossing
zu tun. Habe ich mir schon gedacht. Das war ja wirklich wieder diese typische Social, investiere hier dein Geld in lauter kleine Sachen und warte, bis Timer ablaufen, Verarschungsding. Aber ich habe keine Ahnung, was Animal Crossing überhaupt für ein Spiel ist. Ich habe mich das immer gefragt. Ich habe es nie gecheckt.
Also ich kann jetzt mal, also ich glaube, was es ganz gut erklärt, ist die Vorgeschichte. Also der Erfinder, der heißt, also was der Erfinder, der die ursprüngliche Idee hatte, der heißt irgendwie Katsutoku, keine Ahnung. Ich glaube, das ist komplett falsch. Aber es ist ein Herr und über den findet man auch viel, wenn man den googelt. Der hat Animal Crossing erfunden, weil er musste für Nintendo nach Kyoto umziehen. Und aus seiner Heimat halt raus, so. Und er hat halt dann über die Monate und Jahre vielleicht auch, hat er so gemerkt, irgendwie, oder vor allem die Anfangszeit, es ist einsam und irgendwie, ich kenne hier niemanden, es ist eine große fremde Stadt, alles ganz schnell und unangenehm und viele Leute und so. Und dann war seine Idee, ein Spiel zu machen, um das alles zu entschleunigen und um wieder dieses Community-Gefühl zu erzeugen. Und um sich mit seinen Freunden und Verwandten wieder connecten zu können. Mhm. Also die haben halt, du hast ja diese Stadt, du ziehst da ein, oder was heißt Stadt? Es ist eigentlich wirklich nur so eine Grünfläche, ganz schöne Natur.
So wie bei Harvest Moon irgendwie?
Ja, sozusagen, genau. nur noch weniger Bewohner eigentlich. Also bei Harvest Moon hast du ja meistens noch eine Stadt dranhängen. Aber bei Animal Crossing ziehst du halt ein und das sind irgendwie zwei Bewohner auf der Insel. Und Tom Nook. Tom Nook hat das bestimmt schon jeder mal gehört. Ja, genau. Und du ziehst halt ein und es ist einfach ganz ruhig. Und also wirklich, dieses Spiel hat so eine krasse Wirkung, weil es halt super entspannende Musik auch hat. Es ist total entschleunigend. Du kannst machen, was du willst auf dieser Insel eigentlich. Du kannst Bäume fällen. Also es klingt so absurd, ne, wenn du das sagst, aber man kann Fische fangen, man kann Insekten fangen, man kann mit den Bewohnern reden, man kann seine Schulden abbezahlen, weil Tom Nook dir immer wieder Schulden aufdrückt, sobald du dir dein Haus verbessern willst oder generell was haben willst. Ja, also,
das ist ja wie im echten Leben.
Ja, das ist echt,
Tom Nook ist genial. Das ist wie so ein Sklave aus Dubai. Ja, ja, du um hier arbeiten zu können. Voll gut, du kannst hier arbeiten, aber du musst erstmal ganz viel Geld dir Schulden machen, um ja, hier arbeiten zu können.
Ja, stimmt. Ja, Tom Nook hat auch so, da gibt es ja tausende Memes mit einem. Ah ja, und das Ding ist, auch wenn du halt die ganzen Bewohner haben, halt, es gibt mittlerweile irgendwie 383 oder so. Und die haben alle einen eigenen Charakter. Und die haben halt alle wirklich diesen japanischen Humor ins Deutsche übersetzt, so wie es Metal Gear Solid eigentlich auch ganz gut hingekriegt hat damals, den japanischen Humor doch irgendwie ins Deutsche zu übertragen. Und der ist bei Animal Crossing auch drin. Also du redest mit einem und der eine ist unfreundlich, der andere ist depressiv vielleicht, der nächste ist super fröhlich und so. Und damit hast du dann wirklich auch so eine Verbindung mit diesen NPCs, weil die so super, zwar nicht super deep, aber trotzdem dieses Gefühl von Deepness einfach erzeugen. Und ja, und ich habe halt einfach super Bock, einfach auf so ein super entspannendes Spiel mit dieser super schönen Musik. Und dann bist du auf deiner Insel und jetzt haben sie sogar Terraforming mit reingemacht. Also in dem neuesten Animal Crossing kannst du deine komplette Insel so umgestalten, wie du willst. Also Brücken machen, Flüsse und so, das ging halt vorher noch nie. Also vom Gameplay-Material ist, glaube ich, jetzt bei New Horizons das ist der umfangreichste Teil, den es je gab halt.
Also je gab?
Ja.
Okay, krass.
Also wirklich.
Und das gibt es nur für die Switch, oder?
Ja, Nintendo Exclusive. Ah ja, es ist, also ich bin da echt, es ist so ein Spiel, wo man denkt,
darauf kann
man...
Warum bist du so außer Atem?
Weil ich so aufgeregt bin. Ich habe zu viel am Stück geredet, ohne zu atmen. Also, ich meine, das Ding ist halt...
Animal Crossing, ich will gar nicht wissen, wie das jetzt klingen würde, wenn du noch rauchen würdest.
Ja, oh mein Gott.
Ja.
Siehst du, dadurch, dass ich nicht mehr rauche, bin ich bin vielleicht immer noch ein bisschen in der Risikogruppe, aber Raucher sind auch in der Risikogruppe.
Stimmt.
Und
Übergewichtige.
Und Übergewichtige, ja.
Ja.
Übergewichtige Raucher, die alt sind, die sind am schlimmsten betroffen.
Hm.
Ich bin wirklich hyped auf das Spiel. Das Ding ist, du startest Animal Crossing und du hast vielleicht am Anfang noch nicht so viel zu tun, wie wenn du das Spiel so ein paar Stunden gespielt hast oder ein paar Tage. Weil es ist ja auch das ist ja auch sehr wichtig, es ist eine Echtzeituhr. Also alles, was du im Spiel machst, ist halt angepasst an die echte Uhrzeit. Das heißt, wenn ich jetzt heute Nacht um 12 Uhr starte, ist halt da auch 12 Uhr nachts. Es kann sein, dass dann alle Läden zu haben und alle schlafen und ich kann eigentlich gar nichts machen, außer ein bisschen auf der Insel rumlaufen. Mm. Aber genau, und das ist halt aber auch so ein Reiz an dem Spiel, also wirklich auch diese Feiertage und so werden reingemacht, aber total unreligiös. Also Ostern ist Bunny Day zum Beispiel. Ja. Und Weihnachten ist Geschenketag.
Hm.
Also ist super. Also ja, ich bin wirklich, das ist so ein Spiel, wo man nicht sagen
kann,
man hyped, danke schön.
Ja.
Ich bin wirklich hyped. Ich habe so Bock einfach, sowas entspannt. Und gerade jetzt perfekt zu Corona.
Ich glaube, das ist halt auch geil halt für die Switch eben.
Ja.
Also, ne, mit diesem, dass du unterwegs spielen kannst und so. Ne?
Eben, weil
gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel normalerweise tagsüber immer unterwegs sind, aber auch nicht immer arbeiten müssen, sondern zwischendurch Zeit hätten, mal was zu zocken. Die können ja dann nicht immer nur nachts spielen, weil die Läden dann nie aufhaben.
Ja.
Also so
ja,
kannst eben du dann zwischendurch so in der Mittagspause immer schnell was einkaufen, damit du nachts was auch immer man da kauft.
Man kann, zum Beispiel Möbel.
Möbel.
Genau, man kann halt sein Haus einrichten und das neue, das sieht einfach so schön aus.
Ich will nicht wissen, wie viele Spieler aus genau solchen Gründen gar nicht wissen, dass es Tag in dem Spiel
gibt.
Weil sie immer nur nachts spielen können.
Vielleicht,
nie davon wussten, dass sich da was ändert. Ja.
Das ist echt, wahrscheinlich gibt's das. Es gibt bestimmt Leute, die es überhaupt nicht verstehen. Die so, wieso? Geht doch gar nicht. Aber es ist wirklich, also ich freue mich so mega drauf. Also du kannst ja dein Haus auch einrichten und du kannst jetzt auch Möbel draußen hinstellen. Das ging früher auch nicht. Ja. Aber genau wegen dem Portable, das dazu wollte ich was sagen. Ich bin schon wieder ausatmen.
Nicht mich anatmen.
Ich bin so aufgeregt. Bin ich halt wirklich so. Aber, also den Ursprung.
Ich glaube, einige Zuhörer schneiden sich aus dem Atmen so eine Art Telefonsexband zusammen von Saskia Tudium.
Ja. Okay, den Ursprung hatte die Serie auf dem GameCube. Dann kam es für den DS, dann für die Wii und jetzt wieder, und dann auf den 3DS und dann auf die Switch. Und ich muss dazu sagen, ich hatte, also auf dem GameCube, und ich hatte das dann auch auf der Wii. Und ich muss sagen, auf der Wii habe ich es halt nie so oft gespielt, wie jetzt zum Beispiel auf dem DS und auf dem 3DS. Also das war halt wirklich, das ist so ein optimales Spiel wirklich für das Portable. So wie du es schon direkt erkannt hast, obwohl du das Spiel noch nie richtig gespielt hast. Also wirklich, und deswegen ist es mit der Switch, ich bin ja eh so ein Switch-Fanboy wieder, Fangirl, weil ich finde es halt super. Für eine Xbox will ich das nicht haben. Mhm. Und auch nicht für eine PlayStation 5. Aber für eine Nintendo-Konsole, den Handheld gleichzeitig mit der Heimkonsole zu haben, beste Idee, die Nintendo je hatte. Und das ist eben bei Animal Crossing auch so. Also ich kann es schön auf dem großen Bildschirm spielen und ich kann es auch mitnehmen und spielen, wann ich will. Das ist mega.
Ja, und jetzt würden sich, glaube ich, viele Leute darüber freuen, die jetzt in kleinen Wohnungen mit ihren Kindern sitzen. Die wollen Nachrichten gucken, die Kinder wollen zocken und können dann immer wechseln auf den Handheld-Modus. Ja.
Ja.
Und da, ich muss jetzt natürlich immer wieder denken, abgesehen davon, dass es ja immer noch Virtual Reality-Headsets gibt, die immer besser auch werden. Ja. So, ich hoffe ja immer noch, ich drücke die Daumen, dass die Xbox One, die Xbox Series X, dass die mit dieser ganzen Hardware-Power zumindest das irgendwie hinkriegen, dass Oculus Rift und dieses Valve Index oder wie das heißt, das soll ja das Geilste sein, dass die einfach kompatibel sind.
Stimmt.
Und dann will ich dieses scheiß Half-Life Alyx zocken auf meiner Xbox. Da, ja. Das würde die für mich interessant machen, die neue. Aber weil, also VR ist nicht tot. Alyx hat ja irgendwie vor 3 oder 4 Jahren gesagt, das wäre damals schon, er hat es für tot erklärt. So. Und ich habe damals gesagt, du weißt nicht, wie die Welt sich verändern wird. In Japan haben wir das jetzt schon teilweise oder auch in anderen Ländern, dass der Wohnraum in bestimmten Ballungsgebieten so klein ist, dass Leute in so einer Art Schrank leben. Ja, stimmt. Da kannst du keinen Fernseher hinstellen oder so, ja. Da sind solche Sachen, wir haben das ja bei Ready Player One auch so natürlich oder anderen ähnlichen Science-Fiction-Ideen dann immer wieder. Aber genau diese Science-Fiction-Sachen zeigen uns ja die wahrscheinlichen Probleme der Zukunft. Dass man, wie wir es jetzt haben, eventuell gar nicht mehr rausgehen kann, weil entweder die Umwelt für den Menschen nicht mehr verträglich ist oder es solche Krankheiten, wie wir das gerade jetzt erleben, plötzlich ständig oder öfter gibt. Also ich will jetzt kein pessimistisches Weltbild malen. So, ich glaube da jetzt nicht in absehbarer Zeit dran, dass es so sich entwickelt, aber wir müssen jetzt anfangen, das in Erwägung zu ziehen. Und gerade wenn man das sieht oder was auch jetzt gerade passiert, man kann nicht mehr ins Kino gehen.
Nein,
Mann. Aber man kann sich ein Headset aufsetzen und in ein virtuelles Kino setzen mit Leuten.
Ja.
So. Und in der Diskussion damals mit Alyx ist er halt immer ausgegangen von seinem Jetzt-Zustand, jetzt mit 2 kleinen Kindern gerne am Essenstisch zu sitzen und Abend zu essen gemeinsam, anstatt ein Headset aufzuhaben. Das hat er wortwörtlich als Beispiel benutzt, dieses Szenario. Ja, gut. Was ist, wenn deine Kinder ausgezogen sind, du alt bist, du nicht mehr reisen kannst, weil du es nicht mehr kannst, willst du dann vielleicht trotzdem die in Zukunft mit 8K gedrehten, hyperrealistischen, tollen Orte der Welt alle verpassen, die du auf so einem Virtual Reality Headset dann einfach erleben könntest aus dem Altersheim heraus. Und genauso jetzt, ja, vielleicht hängen wir mal wegen so einem Coronavirus irgendwie ein halbes Jahr zu Hause fest. Ja? Ja. Wie plötzlich sowas wieder attraktiv wird dann, wenn man mal aus seinem störrischen einseitigen Gedanken über solche Sachen rausgeht, wird interessant, aber...
Es ist, ja, ich habe auch schon gedacht, so, was ist, wenn das jetzt die ganzen Maßnahmen nichts bringen und wir wirklich so ein halbes Jahr das Problem haben. Aber okay, nee, kurz zurück zu den schönen Themen. Ich kann auch ein Beispiel, ich weiß zum Beispiel, ein Kollege von mir, also nicht ein Arbeitskollege, ein Freund von mir, Der arbeitet in so einem Filmstudio mäßig halt. Und die machen halt so digitales Zeug. Und digital. Also so Spites, diese neue Serie auf Sky, glaube ich. Das Alien zum Beispiel, das hat der gestaltet. Basierend auf dem Artwork vom Chef. Aber trotzdem. Jedenfalls, der hat halt auch für irgendeine Serie, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie alles unter NDA ist oder so. Naja, jedenfalls, sagen wir es mal, ich sag's mal ganz vage, der hat eine Szene gestaltet, die im virtuellen Raum betrachtet werden sollte.
So. Ja, das machen ja auch ganz viele Filme inzwischen. Ja. Das haben die bei, König der Löwen, bei dem, nicht Live-Action, aber animierten Remake.
Ja.
Da haben die ja tatsächlich sich Oculus Rifts aufgesetzt und sind dann mit Controllern in der Hand oder auch mit diesen Motion-Controllern, wo man seine Hände bewegen kann,
ja,
in den virtuellen Filmsets rumgelaufen,
okay,
und haben auch die Kamera dann, wie als wenn sie eine Kamera in der Hand hätten, gesteuert, um die Szene zu planen und dann sich alles anzugucken und sich die Tiere anzugucken und zu überlegen, okay, von welcher Seite filmen wir die, wie sieht's am besten aus und so. Okay. Und das haben die einfach alles in einer Live-3D-Umgebung mit diesen Headsets gemacht.
Ah ja, siehst du, schon alleine dafür ist halt die Zukunft schon gegeben, also für VR. Mhm. Also auch so,
ja, klar,
meiner Meinung nach.
Ich denke auch. Und gerade wo wir jetzt halt so Sachen
haben. Virtuelle Klassenräume.
Genau, virtuelle Klassenräume. Wir müssen mehr Arbeit auch von zu Hause machen. Vielleicht gibt's da auch viele Berufe, wo man dann Sachen, die man normal gemeinsam an einem Ort machen würde oder wo man mit irgendwelchen Sachen interagieren muss, auch in diesen Virtual Spaces dann mit den Headsets so simulieren. Und ja, man kann es nicht oft genug sagen, das ist exakt das, was Ready Player One zeigt. Aber die Betrachtung, wie wir sie bisher oft hatten, aus unserer Gegenwart heraus, war ja immer, dass das eine Flucht in eine virtuelle Welt wäre.
Ja.
Aber da müssen wir mal der Wirklichkeit ins Auge sehen. Es muss halt nicht immer eine Flucht sein, wo man noch sich das aussuchen kann, sondern es kann halt auch gut sein, dass man keine Wahl hat.
Ja.
Und wenn das dann irgendwie nicht mehr so die Alternativen gibt, dann ist es vielleicht doch nicht schlecht, sowas machen zu können und die Option zu haben einfach. Ja,
ja. Also, ja. Ich finde, mir ist dazu auch noch mal was eingefallen.
Aber warte, ich möchte mal bei Ready Player One bleiben. Ich weiß nicht, wie das im Buch ist. Ich habe das Buch nur teilweise mir mal angeguckt, als ich da meine Rezension damals gemacht habe für den Film. Aber ich habe es nicht komplett gelesen. Beim Film, das war ja ein Kritikpunkt sogar, den ich hatte, dass der Film am Ende versucht, diese Message zu vermitteln. Beziehungsweise, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, also einfach mal so 30 bis 60 Sekunden überspringen, wenn man Ready Player One nicht das Ende gespoilert haben will. Da sagt dann ja auch, wer auch immer die Ready Player One Welt dann, diese Oasis dann kontrolliert, sagt ja, es gibt jetzt irgendwie diesen einen Tag die Woche, wo niemand das benutzen darf, damit die Leute wieder mehr rausgehen und ihr tolles Leben genießen. Und dann sieht man ihn, wie er an seinem freien Tag, wo er nicht in dieser virtuellen Welt ist, da mit seiner neuen Freundin, die er am Ende des Films kriegt, in so einem Apartment chillt. Und schon damals ist mir das so ein bisschen übel aufgeschossen, weil ich gesagt habe, das sagt sich immer leicht, wenn man die Liebe seines Lebens im Arm hält und ein geiles Apartment hat. Aber was ist mit den Leuten, die immer noch auf dem Schrottplatz leben? Was ist mit den Leuten, die immer noch krank sind und die einsam sind? Und die dürfen jetzt den ganzen Tag diese Oasis nicht benutzen, wo sie ein viel besseres Leben oder viel, viel, viel bessere Möglichkeiten haben und sind jetzt dazu gezwungen, sich mit ihrer Scheißrealität irgendwie der zu ergeben, aus der sie auch nicht aus eigenen Stücken rauskennen. Das war so ein bisschen die leider etwas zu märchenhaft kurz gedachte Moral von dem Film dann am Ende. Okay. Wollte ich nur nochmal sagen.
Ich wollte noch zu den, nochmal zurück zu den schönen Themen. Weil ich habe halt Studio Ghibli-Filme nochmal geguckt.
Die kleine Hexe, Kikis Lieferservice. Ja. Ich liebe Kikis Lieferservice.
Ja, ich wollte sowieso alle, die ich schon gesehen habe, nochmal gucken. Aber ja, ich habe jetzt auch ein paar, bei Netflix sind jetzt ein paar gekommen, ein paar gucken, die ich nicht kannte. Und zum Beispiel war dabei...
Es gibt ja auch mein Nachbar Tudium.
Ja, genau. Ja, der. Der ist auch, der ist super. Aber also hier,
Prinzessin Mononoke.
Ich glaube,
Reise ins Zauberland. Ich kenne die Namen
nicht. Only Yesterday, irgendwie Tränen der Erinnerung, den habe ich gestern geguckt, das hört sich total kitschig an. Aber der ist Weißt du, was ich halt lieb an diesen Ghibli-Filmen, und das sind richtig viele so, und vor allem die letzten beiden, die ich geschaut habe, oder die letzten drei, dass halt ganz viele normale Dinge passieren. Also, und dass es halt ziemlich oft einfach so ein Ausschnitt aus dem Leben ist. Also es ist halt wirklich so ein perfekter Film, so in Anführungsstrichen so. Weil zum Beispiel bei Only Yesterday, den ich gestern geschaut habe, der ist halt, der geht 2 Stunden, der Film, aber der kommt dir vor, als würde der irgendwie so voll lange gehen. Du kriegst halt einerseits irgendwie so die Erinnerung der Frau, der Hauptdarstellerin, und andererseits so das Aktuelle. Und beide Erzählstränge, die haben mich halt voll mitgenommen. Es war für mich für beides, als wäre beides ein separater Film gewesen. Und das war wieder miteinander verschlungen. Und so schön halt wirklich einfach so, es ging halt, die Prämisse ist eigentlich einfach nur, dass diese Frau in der Großstadt aufgewachsen ist und auf dem Land immer Urlaub macht.
Was?
Ich bin schon wieder außer Atem.
Also.
Du musst mal lernen zu reden und zu atmen. Ja, genau. Also die ist halt immer in der Großstadt aufgewachsen, hatte halt irgendwie immer so die im Kopf, im Urlaub geht man aufs Land. Und sie hatte da irgendwie so eine schlechte Erfahrung mal und seitdem war immer nur in der Stadt. Und genau, und dann die Hauptstory, also die sozusagen in der Gegenwart spielt, die ist dann, da macht sie gerade Urlaub auf dem Land. Und erinnert sich halt immer zurück. Und so hast du diese Verbindung mit der damaligen Zeit halt. Und ich finde es halt so ein wunderschöner Film. Also generell die Zeichen, also diese Zeichenkunst, so schön, auf was für Details geachtet wird. Die Umgebungen, die Pflanzen und wie schön es halt aussieht. Und die japanische Natur ist halt auch super schön und die japanische Architektur.
Wie charaktervoll auch immer die Figuren sind, ne?
Die sagen wenig und die haben so viel in ihren ich bin total, ich bin jetzt nicht so der krasse Anime.
Ich auch nicht, gar nicht so sehr.
Opfer. Ja. Nein, aber diese Filme, die sind, und Akira habe ich übrigens auch angefangen zu gucken. Der ist auch geil.
Akira habe ich nie gesehen, aber ich bin halt ein Riesenfan von dem japanischen ersten Ghost in the Shell Film.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Den ich übertrieben poetisch genial finde und wo ich auch entsetzt war, wie wenig es die amerikanische Kino-Realverfilmung geschafft hat, den Geist einzufangen und auch so die Handlung irgendwie zu was zu machen, selbst wenn sie was Eigenes machen, was halt diesen Anspruch auch hat und diese Tiefe, die das dann wirklich hatte, je mehr man über den Zeichentrickfilm nachdenkt. Und die amerikanische Version war einfach so, dass die viele Szenen wirklich versucht haben, einfach nur so 1:1 in real umzusetzen. So gerade diese legendären einzelnen Szenen aus verschiedenen Ghost in the Shell Filmen und Serienfolgen. Aber irgendwie aus irgendeinem Grund dann nur so eine generische, als wenn das so ein downloadable Content für Deus Ex wäre, die auch irgendwie am Ende, glaube ich, so voll die Logiklöcher überall hat. Und das bei Ghost in the Shell, bei der Vorlage oder dem bekannten Film, den die meisten kennen, da ist es halt am Ende auch wirklich, also es ist wirklich mehr poetisch alles. Und mehr so Ethik-Gedanken, die dann so hängen bleiben. Und es geht gar nicht so sehr um die Action oder um so irgendwie da die Geschichte auch irgendwie so als Handlung in dem Sinne. Und das ist einfach so eine Fülle an interessanten Gedanken, die das so in einem auslöst. Wie halt Blade Runner oder sowas halt. Oder Matrix. Vom Ansatz her, das hat sich ja auch alles so gegenseitig inspiriert. Aber ich wollte auch nochmal sagen, also Kikis kleiner Lieferservice, es ist einfach nur eine Hexe, die so einen Paketlieferservice hat, postartig, und es ist voll der fröhliche, liebevolle Film, der echt total harmlos wirkt. Ja, und plötzlich kann die nicht mehr fliegen, hat Depressionen. Und dann ist es halt fast nur so ein Depressionsfilm mit dieser niedlichen Zeichentrickfigur. Und es reißt einem das Herz raus.
Ja, aber echt, ich finde, das ist halt so krass, wie diese grundsätzlich erstmal läppisch klingenden Grundstories, aber wie die umgesetzt sind und wie emotional und genial das gezeichnet auch immer ist, wo du verstehst sofort alles und du verlierst dich total in dieser Welt. Also so geht's mir zumindest.
Du akzeptierst auch jeden absurden Scheiß.
Ja, absolut. Also, ich habe auch Arrietty geguckt. Arrietty, die wundersame Welt der Borger. Okay, der ist ja zum Beispiel relativ neu, von 2010. Die ganz neuen sind leider noch nicht da. Naja, vielleicht kommen die noch. Jedenfalls auch die Story ist eigentlich auch nur, dass diese kleinen Borgers sich nicht von den Menschen sehen lassen dürfen. Und der ganze Film geht darum, dass sich das eine Mädchen davon hat sehen lassen und dass sie deswegen umziehen müssen. So, das ist halt irgendwie so, aber was da halt passiert und wie das umgesetzt ist und was für krasse Liebe dann da auch entsteht und Empathie und oh, das ist so schön.
Und nicht vergessen, Holt's Moving Castle, das ist auch ein Ghibli-Film.
Oh, ja.
Der
ja.
fantastisch ist, wo du auch das Gefühl hast, so, der hat sowohl sich voll stark inspirieren lassen von so ganz vielen JRPG-Welten.
Ja.
Diese Mischung, die man auch so bei sowas wie Secret of Mana und Evermore so hat, mit diesem Steampunk und Fantasy so gemischt.
Da fällt mir auch ein, da ist irgendwie so, der heißt, glaube ich, Tekonkikret. Das soll auch irgendwie so super krass sein, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber zurück zum Thema, das wollte ich nur mal einwerfen. Also wirklich, wenn ihr Tipps habt, gerne, weil ich liebe diese Welten. Und kein Dragon, also Dragon Ball finde ich auch irgendwie cool, aber das hat nichts mit Ghibli-Filmen zu tun. Ja, weil du eben, genau wegen dem, das wandelnde Schloss, zu Deutsch heißt der, ja. Eben, also der hat diese Idee. Das ist einfach so eine, ich liebe das einfach. Ich habe auch so das Gefühl, diese japanische Kreativität, das weiß nicht, ob das rassistisch klingt, aber die wachsen vielleicht auch einfach in einem komplett anderen Umfeld auf und dadurch...
Ich wollte gerade sagen...
Es schneidet sich ja oft, dass dieser japanische Humor, genau wie britischer Humor, so japanischer Humor ist manchmal echt total absurd und verdreht, weil du denkst, okay, aber ist lustig, trotzdem auch für uns westliche Menschen, aber weil du bei das wandelnde Schloss wollte ich auch noch Chihiros Reise ins Zauberland, also Spirited Away heißt der in Englisch.
Ja.
Es ist ja auch so, es geht eigentlich nur darum, um dieses Badehaus. Und da geht's, ich erinnere mich halt einfach nur zurück, weil ich den auch, keine Ahnung, schon länger nicht her, weil diese Szene erinnere ich mich einfach krass. Also ich glaube, die geht ganz lang und da wird auch ganz lange nichts gesprochen. Und das ist auch sehr oft im Ghibli-Film, wo der halt dieses komische Stinkemonster in das Badehaus geht. Und die alle total ausflippen und irgendwie das jetzt sauber machen wollen. Und ich glaube, da wird auch nichts gesprochen, außer diese typischen Japanotöne halt dann. Und trotzdem wird so viel erzählt in dieser Szene. Und das wünsche ich mir halt auch immer oft von Live-Action-Filmen. Und das, Filme, die das bieten, die beeindrucken mich meistens auch.
Ja, ich glaube, was man da noch stärker hat, auch in dieser Kultur, wo noch mehr auch die Älteren oder die, zu denen man aufschaut, so als Vorbilder geehrt werden. Da sind halt so die Koryphäen der Animationskunst oder der Manga-Welt oder der Anime-Welt. Immer noch Leute, die so total studiert und total geehrt werden und deren Werte man auch so aufrechterhalten will, das alles noch per Hand zu zeichnen und so Sachen. Stimmt, ja. Liebe zum Detail, wie aber gesagt.
Aber es ist halt was, ich liebe Animationsfilme, keine Frage, also wenn sie gut sind. Aber die Kunst des Zeichnens und ein Animationsfilm, der gezeichnet wurde, das sind halt schon unterschiedliche Dinge. Mhm. Und ich finde, das eine sollte nicht aussterben, nur weil das andere im Vormarsch ist. Mhm. Und deswegen so Ghibli mit der Bekennung zurück und immer noch. Ich habe mal gehört zwischendurch, dass die auch, ich glaube, der Miyazaki hat einfach, ist in Pension gegangen oder so. Aber die bringen ja immer noch Filme raus. Also das ist jetzt, was ich so gerade in der Google-Chronologie gesehen habe. Die habe ich aber auch alle noch nicht gesehen, die neuesten. Irgendwie 2014 kam anscheinend auch nochmal eine oder so. Aber ich glaube, die sind halt immer noch gut. Also wie gesagt, Arrietty war halt der neueste und der hat, glaube ich, gar nicht so gute Kritiken bekommen. Aber ich fand den wunderschön. Also... Mikkel, der hat mich verzaubert wieder. Und das ist nämlich auch das Ding, die Fantasie dahinter. Es ist jetzt häufig zwar auch in der realen Welt, aber dann sind es fantasievolle Geschichten oder irgendwie, was dich berührt. Irgendwie Kindheitserinnerungen gemischt mit deinem Erwachsenenleben, ja, zum Beispiel bei Tränen der Erinnerung. Ja, es trifft mich einfach immer total.
Und ich finde, man muss halt auch einfach sagen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel den Onward, der ja leider aufgrund der Corona-Sache auch jetzt ziemlich gefloppt ist, obwohl es ein Pixar-Film ist, fanden wir auch nicht schlecht oder auch ganz recht gut und haben den auch empfohlen. Aber ich finde dann doch auch...
Es ist ein anderes Pacing, komplett
anders. Aber alle, ja. ich würde fast sagen, alle Pixar-Filme, vielleicht sowas wie Oben ist noch so einer, der so ein bisschen nah dran kommt...
Ja.
So, dass die Schwere der Thematik dahinter auch wirklich in dem Film eingewoben ist. Ja, echt? Genau, aber die sind insgesamt dann doch immer noch zu kommerziell geprägt, dass man richtig weiß, in erster Linie ist das immer noch ein Produkt, um Massen ins Kino zu bringen und sehr stark daran angepasst. Ja, und die Ghibli-Filme, die wirken immer wie so hochwertige Kunstwerke, die in jeder Hinsicht auch einen inhaltlichen Anspruch haben, den man abkauft, auch wenn das eine groß Produktion, also berühmtes Haus und alles ist und die auch ein Publikum brauchen, um zu überleben natürlich. Du kaufst denen trotzdem ab, dass die den Film auch einfach für sich so gemacht haben und selbst wenn er gar keinen Erfolg hätte, hätten sie ihn genauso gemacht.
Ja.
Also, ja, eben. Das also, ist verblüffend, wie krass das bei dem einen Mann auf jeden Fall denkt, ne? Und bei dem anderen nicht. So.
Also, ja, es ist wirklich so. Also die Werte, die vermittelt werden und die Stories, die erzählt werden, sind halt meistens komplett an dem Sensationalismus vorbei, den vielleicht Pixar-Filme bieten.
Manchmal, ne? Sogar auch Sachen, die einem so jetzt nicht veraltet, aber so alt vorkommen.
Ja.
Ganz aktuell, aber trotzdem wichtig.
Aber nicht so in die Richtung Rechtspopulismus, ja. Sondern halt wirklich so in den. Stimmt, manchmal erinnere ich mich daran, ein Kind zu sein. Ja. Also ich meine, das ist immer noch das Beispiel mit den Tränen Erinnerung, aber es ist halt einfach
so. Ja, aber sowas wie Prinzessin Mononoke ist ja.
Oder Nausikaa aus dem Tal der Winde, glaube ich.
Ne, meine ich ja. So ein geiles Beispiel für den perfekten Film jetzt zu Zeiten der Klimakrise und der Umweltprobleme. Ja. Weil das ja da im Mittelpunkt steht und nach wie vor hochaktuell ist. Und ich glaube, in diesem Film auch alles wieder so, die Beziehungen auch irgendwie zwischen dem Menschen und der Natur und so, da so vermittelt wird, dass es universell einfach, einfach doch mal jeder begreifen muss.
Ja, Prinzessin Mononoke, ja, es ist halt, und es ist auch, genau, die Story, wie die erzählt wird und wie viel dann nicht gesprochen wird. Denn in dem Film wird ja, glaube ich, so wenig gesprochen, so wie ich den jetzt so in Erinnerung habe. Was ich auch noch, ein Ding, das erste Mal, als ich mit Studio Ghibli in Berührung kam, war das letzte Glühwürmchen. Und den hat mir meine Mutter gezeigt. Der kam irgendwie auf Arte damals, keine Ahnung, ich war 12.
Und kannte die denn schon vorher?
Ja, genau. Okay. Der ist ja schon voll alt, also relativ alt. Und sie hat mir den gezeigt und hat halt gemeint, der ist aber traurig. Und das war, und erst irgendwie so 5, 6, 7 Jahre später habe ich sozusagen die Verbindung gehabt. Der ist ja auch von Studio Ghibli. Und das ist halt auch, der Film hat mich so, der ist ja auch so slow paced. So, aber der nimmt dich so mit. Also was da passiert und so viel Dynamik und Emotion und Gestik, durch die Gestik, das entsteht halt im Endeffekt. Also,
na, bei mir war das so, dass ich irgendwann, als ich weiß nicht, ob ich da gerade neu in Berlin war oder so, da hatte ich mal eine Freundin aus der Schulzeit getroffen, die zufällig auch in Berlin war. Und dann sollte ich da irgendein Video von YouTube runterladen und
cool.
Auf eine Festplatte machen. Und dann meinte sie so, ach so, willst du alle Studio Ghibli-Filme haben? Weil die auf der Festplatte gerade zufällig drauf sind. Ja, und dann habe ich die alle runterkopiert und hatte da noch nie von gehört. Aber mir ist dann aufgefallen, dass ich ein paar Filme kannte. Und also nicht nur vom Namen her, sondern auch schon gesehen hatte. Aber ich hatte diesen Begriff Studio Ghibli gar nicht damit vor, wie du das gerade auch gesagt hast.
Ja.
Und dann hab ich die halt alle gesehen und dachte, wie geil ist das denn? Ich hasse normalerweise Anime, außer Hentai ab und zu mal, aber nur ab und zu, auch Abwechslung. Ja. Und nicht diese Kinder-Hentai-Sachen, sondern immer die richtig alt aussehen, wo keine Verwechslungsgefahr besteht zu Minderjährigen. Der Oma-Hentai, wenn dann, wenn man nichts verkehrt macht. Aber ja, das war damals meine Berührung mit Ghibli. Ist auch alles schon verjährt.
Ja. Das ist geil.
Aber ich gebe dir noch ein Rätsel, weil also ich will zum Ende kommen aus dem Grund, auch wenn wir immer mindestens 3 Stunden zusammen aufnehmen könnten. Ja. Ich will jetzt nicht, dass wir wieder all unsere Pulver verschießen, weil wir uns ja öfter treffen wollen.
Ja, eben.
Für den letzten Podcast. Und deswegen mal sehen, wie es erstmal mit Corona weitergeht. Aber solange wir auch noch zusammensitzen können, müssen wir das auf jeden Fall noch bald auch wiederholen.
Ja, auf jeden Fall. In 4 Stunden kommt Animal Crossing raus. Okay.
Ja, da musst du vielleicht nochmal was Einzelnes. Wir können uns ja mal treffen, du bringst es mit.
Ja.
Auf der Switch.
Stimmt.
Und dann zeigst du es mir und wir nehmen was dazu auf.
Ja, aber wir müssen es ab dem Punkt aufnehmen, ab dem ich anfange zu spielen, weil sonst ist es gestellt. Weil da musst du denken. Was? Ich weiß, ich hab's dabei.
Ach so.
Und sobald ich das anmache, muss auch die Aufnahme beginnen.
Ja, klar.
Damit du halt wirklich, damit das echte.
Das kriegen wir hin, Saskia. Okay.
Cool. Ja, gerne. Können wir machen.
Ich wollte hier aber noch ein Rätsel stellen zum Abschluss. Und zwar, ein Ehepaar hat am Tag um die 40 Pakete geliefert bekommen, die sie nicht bestellt haben, wo Sachen drin sind, die sie nicht gebrauchen können. Und zwar alle möglichen verschiedenen Elektrogeräte, Kopfhörer und all solche Sachen. Und sie nehmen die halt immer an, aber weil wenn sie die nicht annehmen, rufen wütende Menschen bei ihnen an. Und es rufen auch manchmal so wütende Menschen bei ihnen an. Und das hat alles miteinander zu tun.
Also nur, wenn sie sie nicht annehmen.
Ja, wenn dann, sie, weil dann werden die ja zurückgesendet.
Okay.
Kannst du dir erklären, was dahinter steckt, als was die Aufklärung des Ganzen war? Ich habe das im Express gelesen.
Promo-Produkte?
Nein.
Ja, mehr fällt mir eigentlich auch nicht ein. Ich meine, oder dass irgendjemand auf deren Adresse was bestellt hat? Irgendjemand anderes?
Es geht in die richtige Richtung.
Oder jemand die Kreditkarte geklaut hat und da die Sachen bestellt hat?
Es geht in die richtige Richtung. Aber die Auflösung ist, ein chinesischer Online-Händler hat einfach denen ihre Adresse und ihre Telefonnummer für, also einfach als Firmenadresse und Telefonnummer angegeben, ja. Für Retouren auch.
Ja, oh, geil.
Und dann...
Aber so cool.
Sind das auch noch, ist das, wenn ich mich nicht richtig erinnere, auch so ein Laden gewesen? Es gibt ja im Internet oft diese Sachen, dass so, man so Online-Werbung für irgendwas, auch für so Kickstarter-Projekte oder so hat und man kann die dann da bestellen. Aber das sind irgendwelche Fake-Firmen.
Ja.
Die schicken dann in irgendeinen Schrott. Irgendwie so einen Gummiknochen oder sowas. Ja. Anstatt das Produkt, was man eigentlich wollte. Und die Leute, die sowas dann immer zurückschicken wollten und ihr Geld zurück wollten, haben das dann immer an diese armen, an dieses AEPA geschickt.
Was für eine Adresse war das dann? Irgendwie 123 Straße in Hallohausen?
Keine Ahnung. Aber nee, ich glaube wirklich, da hat diese chinesische Firma, vermute ich, aufgrund des Wissens, das ich habe, einfach aus dem Telefonbuch oder so oder im Internet einfach was rausgepickt und das einfach reingeschrieben bei sich ins Impressum. Weil ich habe so Geschichten schon ein paar Mal gehört. Und aber das Krasse hier, das hatte ich tatsächlich vorher noch nie gehört, ist, dass die Leute dann von den deutschen Kunden angerufen werden, die dann natürlich auch, wenn du denen sagst, wir sind das gar nicht, wir das ist die falsche Adresse, denken, sie werden verarscht. Ja. Und voll ausrasten, richtig beleidigend werden und so.
Oh mein Gott, cool.
Ja.
Das ist auch mal clever. Das muss ich mir merken für meine zukünftige Post.
Da, ja.
Briefkastenfirma.
Ach ja, aber okay, und noch was ganz Interessantes in Bezug auf Corona.
Hm?
Das habe ich habe leider nur die Headline gelesen und dann die News nicht mehr gefunden. Immer mehr Spieler, und ich weiß nicht, ob du da eine Fachkenntnis mir liefern kannst, sagen, dass die Welt, wie sie gerade durch Corona beeinflusst wird und wo sie hinlaufen könnte, von der Ideologie und dem den Sachen, die vermittelt werden, in Death Stranding.
Ja.
Ne? Dass man sich vorstellen könnte, dass Death Stranding so in ferner Zukunft das Resultat ist von solchen Sachen wie Corona, dass das Zusammensein der Menschen und diese direkte Interaktion und dass alles aufgegeben wird und alles so auseinanderdriftet und alles so in Isolation ist und man versuchen muss, dann durch diese Kuriere und so ein Netzwerk wieder aufzuerrichten und sowas.
Ja, irgendjemand hat auch gesagt, dass Death Stranding eigentlich wie Animal Crossing ist.
Okay.
Ich habe ja Death Stranding habe ich nur über Streams geguckt. Ich habe ja keine PlayStation 4 mehr.
Ich habe auch nur so gigantische Essays darüber gesehen.
Ja, eben. Also, ja, kann sein.
Ja, vielleicht kann uns ein Zuhörer das ja bei Reddit oder eben. Sonst wo mal schreiben, der das gespielt hat.
Eine Sache wollte ich auch noch erwähnen wegen Corona.
Ja.
Weil manche gesagt haben, dass sich die Welt danach verändern wird, auch wegen dem Online, also Homeoffice und sowas. Und da kam noch, weil das haben wir, glaube ich, vorhin kurz angeschnitten und ich wollte kurz die andere Seite nur erwähnen, dass dann die Work-Life-Balance noch mehr außer Kontrolle gerät, weil du ja immer zu Hause bist und immer arbeiten könntest. So.
Die Leute müssen das erst lernen, die das nicht gewohnt sind oder die das nicht so mit dieser Konsequenz gemacht haben wie bisher und müssen auch lernen, dass man, und das habe ich auch erst im letzten Jahr richtig geschafft umzusetzen, seit ich bei Golem aufgehört habe, festzuarbeiten, auch auf meine eigenen Projekte und meine eigene Arbeit bezogen. Du musst versuchen, dir einen Tagesablauf aufzubauen. Du musst feste Abläufe haben. Du musst eine Organisation und eine Struktur für dich selbst haben. Sonst verlierst du dich in einem ineffizienten Chaos, das lange gut geht und dann zusammenbricht. Und dann bist du im Eimer und du kannst dich aus dieser Situation nur sehr schwer befreien, weil du immer mehr alles in so ein Wirrwarr und Chaos und Mischmasch aus Freizeit und Arbeit so verfrachtet hast.
Naja.
Und du bist dann aber so ganz unten am Boden und hast diese Grundlage nicht, von heute auf morgen es besser zu machen oder optimal zu machen, sondern du musst dich dann sogar rausarbeiten aus diesem Schlamassel, um wieder auf eine normale Position zu kommen, von der aus man dann anfangen kann, es sinnvoller wieder langfristig zu machen.
Ja.
Das ist die Warnung, die ich jedem aussprechen möchte.
Ja.
Von Anfang an gut überlegte Strukturen und Abläufe schaffen.
Und sagen wirklich, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten, höre ich auf zu arbeiten. Ja.
Das auch, genau. Also, ja. Oder wenn man flexibel ist, dann da die Balance zu halten und sich zu überlegen, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, dass das auch passiert.
Ja.
Und
Absolut,
so Sachen wie sich ruhig auch zu Hause anziehen. Und den Tag auch erstmal so versuchen, ungefähr vom Mindset her zu starten, als wenn man raus zur Arbeit gehen würde. Das macht extrem viel aus. Das muss man aber auch erstmal lernen, begreifen und glauben können, um es glauben zu können. So,
ja, ist echt so. Ja.
Na gut. Ja.
Reden wir uns nicht leer. Wir brauchen auch Energie für unser Immunsystem und Corona und für die Zukunft, weil wir ja noch mehr. Ich halte die Fresse jetzt.
Nein, auch von uns nochmal der Appell, bleibt zu Hause, soweit es geht, tut alles dafür, genau die Infektionen auszubremsen, die Infektionsrate irgendwie zu senken.
Ja.
Und
und am allerwichtigsten, bleibt gesund.
Bleibt gesund, ja. Und wenn ihr irgendwas habt, dann auch da nicht so leichtfertig jetzt gerade dann die Ärzte und Krankenhäuser und sonstigen Meldestellen unter Beschlag nehmen. Also selbst wenn man den Verdacht hat, dass man Corona haben könnte, isoliert euch erstmal selbst.
Nee, kann man ja anrufen.
Genau, anrufen, genau, sich erkundigen, aber in den meisten Fällen erstmal auch selber für sich den Verlauf dann so abwarten, ob das überhaupt dann so dramatisch ist oder nicht, weil halt andere gerade eher die Aufmerksamkeit benötigen und die sagen ja inzwischen auch den Leuten, wenn sie einen Verdacht haben, aber halt keinen Ausbruch oder jetzt nicht schon Atemnot haben oder so, sie brauchen auch nicht unbedingt jetzt diesen Test machen, weil wir haben gar nicht genug Tests hier.
Ja.
Wir haben nicht das Personal, um diese Tests zu machen. Und dann ist es ja auch noch so, da hatte einer, ich suche das mal, ob ich das für die letzte Website finde, der schon recht krank war und den Verdacht hatte, sich infiziert zu haben, dann mal zu so einer Prüfstelle ist er hingegangen, hat diesen ganzen Prozess dann online dokumentiert. Mhm. Wie er da irgendwie 5 Stunden zwischen Kranken warten musste, bis er dran kam und was da noch alles sich zugetragen hat. Wo er auch dem Personal keinen Vorwurf machen wollte, nur gesagt hat, das, so ist es. Ja. So sieht es aus. Das kommt dann auf einen zu. Und das ist alles also vernünftig und...
Ja. Ich habe auch gerade einen Artikel gelesen.
Vernünftig sein, wollte ich sagen.
Ja. Mit einem 41-Jährigen, gesund und sportlich, relativ jung, hat sein Vater verloren an Corona und ist selber jetzt am Beatmungsgerät.
Mhm.
Also,
und das sind nicht diese Beatmungsgeräte, wo man einfach nur eine Maske an den Mund kriegt und dann kommt dann Sauerstoff zum Atmen rein. Sondern das sind...
Intubiert.
Ja, das sind unangenehmste Schläuche, die an den verschiedenen Körperöffnungen gesteckt werden, weil es geht nicht nur ums Beatmen. Ja. Es geht um die Reinigung des Körpers, weil der Körper in dem Zustand auch gar nicht mehr imstande ist, den ganzen Scheiß aus seiner Lunge zu kriegen. Es geht um das Filtern von Sachen, die im Blut sind, die irgendwo im ganzen Körper dann verteilt sind. Das ist wirklich eine höchst unangenehme Sache, die niemand, der es mal ausprobiert hat, weiterempfehlen würde.
Ja.
Wenn dieses Covid-19, weil ich glaube, Covid-19 ist ja dann tatsächlich diese... das, was dann passiert, wenn es ausgebrochen ist, diese Lungen-Kollabierungsgeschichte und diese ganzen Sachen. Das ist scheiße.
Ja. Also bleibt gesund, seid vorsichtig, respektiert flatten the curve. Also wirklich, die Infektionszahlen niedrig zu halten, ist halt wirklich wichtig. Ja. Ich habe Angst vor Atemnot.
Bei dir wäre es schlecht auseinanderzuhalten, ob du
zu viel geredet
hast. Ja, einfach zu viel geredet hast oder Covid-19, man weiß es nicht. Ja,
scheiße.